Ich erinnere mich noch, dass egal wie übermächtig der Gegner erschien, wir wollten immer gewinnen. No matter what.
Hallo zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft, dem Podcast der Südtiroler Wirtschaftszeitung. Wer heute durch Europa reist, kommt an Ihnen kaum vorbei, den grünen Bussen von Flix. Egal ob von Südtirol nach Berlin, quer durch Italien oder bis nach Paris, Flix hat den Fernbusmarkt in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Und heute sprechen wir mit einem, der dabei eine Hauptrolle gespielt hat, nämlich mit Daniel Kraus. Er ist einer der drei Gründer von Flix. Anlässlich des Südtiroler Wirtschaftsforums ist er für ein paar Tage in Bozen und diese Gelegenheit nutzen wir für dieses Gespräch. Gleich vorweg, wir haben uns auf das Du geeinigt. Ich bin Silvia Sant'Andrea, Redakteurin bei der SWZ. Daniel, danke, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
Ja, hallo zusammen und danke dir, Silvia, für die Einladung.
Daniel Kraus hat gemeinsam mit seinen beiden Mitgründern ein Unternehmen aufgebaut, das aus einer regulatorischen Chance heraus entstanden ist und heute zu den bekanntesten Mobilitätsplattformen weltweit zählt. Flix hat mittlerweile Angebote in Europa, Nordamerika und weiteren Märkten. Und seit einigen Jahren ist das Unternehmen mit FlixTrain auch im Schienenverkehr tätig. Der Wert des Unternehmens wird auf etwa 3 Milliarden Euro geschätzt. Daniel Kraus verantwortet bei Flix als Chief Information Officer den Technologiebereich und er leitet den Bereich Personalentwicklung. Bevor er Flix mitgründete, sammelte er Erfahrungen bei Technologiekonzernen wie Microsoft und Siemens. Wie die Gründung im richtigen Moment gelungen ist, wie sich Flix in einem hart umkämpften Markt durchgesetzt hat und welche Lehren Daniel Kraus bisher mitgenommen hat, darum geht es in dieser Folge.
In der Unternehmens-IT geht es zu wie im Bienenstock. Was nach wildem Durcheinander klingt, ist in Wahrheit ein perfekt organisiertes System. Doch wachsende Anforderungen verlangen nach spezialisierter Verstärkung. Die Managed IT Services von Converto ergänzen Ihre IT mit zusätzlicher Fachkompetenz, damit Sie sich auf Innovation und Wachstum konzentrieren können. Mehr zu unseren Managed IT Services converto.eu. Converto. Passion for Technology.
Daniel, als erstes muss ich dich natürlich fragen, wie bist du denn nach Südtirol gekommen mit dem Bus?
Das kommt jetzt drauf an, ob ein VW-Bus auch zählt, aber diesmal nicht. Das kommt immer drauf an. Also ich bin häufig in Südtirol, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich liebe die Region und ich glaube nach Meran, das ist eine Strecke, die ich schon auch wirklich regelmäßig mit dem Flixbus gefahren bin. Aber diesmal bin ich so viel unterwegs, kreuz und quer, dass ich tatsächlich mit dem Auto kommen musste.
Das heißt, du fährst nach wie vor oft mit dem Bus. Man kann dich da auch mal treffen.
Also man kann mich da auch mal treffen. Das passiert, wobei mich erkennen kaum Menschen. Und ich fahre regelmäßig. Ich fahre allerdings auch vor allem Nachtbus, weil tagsüber, muss ich zugeben, bin ich auch ein großer Fan von Zügen und fahre sehr viel Zug, schlichtweg, weil es schneller ist und weil es zum Arbeiten auch noch mal ein Stück bequemer ist. Das heißt, man kann mich aber jederzeit irgendwo treffen. Also ich bin jetzt niemand, der in einer schwarzen Limousine mit einem Fahrer unterwegs ist.
Dann halten wir in Zukunft die Augen offen nach dir. Gibt es denn eigentlich eine Busfahrt, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich habe in der Vorbereitung für dieses Gespräch herausgefunden, dass du einmal einen Bus verschieben lassen hast, um ihn noch zeitlich zu schaffen.
Tatsächlich hatte ich diese Fahrt im Kopf. Da hat mal wieder die Lufthansa gestreikt und ich war bei der ITB in Berlin und musste am nächsten Tag in Innsbruck sein. Und ja, der Flieger ging nicht und dann war ich da so ein bisschen festgequatscht, wie man sagt. Und der Bus, der die letzte Option gewesen ist, über Nacht mich rechtzeitig nach Innsbruck zu bringen, der fuhr am anderen Ende der Stadt. Und Berlin ist manchmal schon Rush Hour. Etwas messy und ich habe dann festgestellt, das werde ich nicht mehr schaffen und tatsächlich war das einzige Mal, dass ich bei uns in der Leitstelle angerufen habe und gebeten habe, ob der nicht 5 Minuten warten kann. Ist mir auch ein bisschen unangenehm. Das ist natürlich eine Fahrt, die in Erinnerung geblieben ist und mich zum Schmunzeln bringt. Eine Fahrt, die emotional auch wirklich mir sehr nahe gegangen ist, als wir das erste Mal nach dem Ausbruch des vollen Krieges in der Ukraine aus unserem Büro in Warschau nach Kiew gefahren sind, weil wir haben auch ein großes ukrainisches Team und da fährt man auch über Nacht mit den Flixbussen, weil das ist ja neben der ukrainischen Staatsbahn eigentlich das Hauptverkehrsmittel Und das ist schon einfach interessant, das zu sehen. Und das hat mich schon auch emotional berührt.
Mhm. Was ging dir da so durch den Kopf?
Ja, man muss ehrlicherweise sagen, wir sind ja hier sehr behütet noch und sollten noch viel dafür tun, dass es so bleibt. Und wenn man dann das erste Mal, und ich war schon zigmal in der Ukraine, aber da war es einfach noch ein ganz normales, auch sicheres und tolles Land. Es ist immer noch ein tolles Land, aber jetzt ist natürlich die gefühlte Sicherheit eine andere. Und wenn man dann in ein Land im Krieg fährt, dann denkt man schon über das eine oder andere nach. Und was da beispielsweise eine ganz normale App ist, ist jetzt nicht Uber, wie vielleicht in Mailand, sondern so eine Luftattack-App, die dich dann warnt, mit Sirene, dass du in den Bunker gehen musst. Und wie gesagt, da geht einem schon durch den Kopf, wie gut wir es hier noch haben. Auch ein Stück weit Dankbarkeit, dass die Ukraine da, die Ukrainerinnen und Ukrainer da die Stellung halten. Aber eben auch Empörung, wie wir im 21. Jahrhundert uns noch gegenseitig die Köpfe einschlagen. Mhm, ja. Das müsste nicht sein.
Mhm. Kommen wir zu Flix. Du hast das Unternehmen 2012 gemeinsam mit zwei Mitgründern gegründet, und zwar nicht im luftleeren Raum, sondern das war ein Moment einer Gesetzesänderung. Kannst du das einmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer erklären?
2013 ist der erste Bus gefahren, und vorher gab es Diskussionen, weil die Europäische Union entschieden hat, dass der Fernbusverkehr in Europa möglich sein muss, und zwar in allen Ländern. In vielen Ländern war das vorher privatwirtschaftlich nicht möglich, weil natürlich dann auch vor allem nach dem Weltkriegen da sehr viel Investition in die Schiene geflossen ist, und das wollte man ein Stück weit schützen. Das ist legitim. Und nach einigen Jahrzehnten war die Aussage, nein, das muss die Möglichkeit geben, im Fernverkehr mehr Wettbewerb zwischen den Verkehrsträgern zu schaffen. Und Deutschland war witzigerweise damals eins der ersten Länder, das diese EU-Regulierung in nationales Recht umgesetzt hat. Glaubt man kaum. Normalerweise sind es meistens andere. Und das haben wir mitbekommen. André, mein CEO und einer meiner beiden Mitgründer, der hat das damals irgendwo gelesen. Ich weiß noch, dass er und Jochen mit ihren Frauen Skifahren waren. Und das war der Impuls. Wir haben schon vorher auch überlegt, was wir noch anderes machen konnten. Aber dann war die Frage, okay, in anderen Ländern, wo Fernbusfahren also wirklich schon über 100 Jahre gang und gäbe war, beispielsweise Nordamerika, insbesondere die USA, warum gab es das eigentlich bei uns nicht? Hat nie eine Frage gestellt, und dann waren wir, okay, also da wird es schon 2-3 Menschen, Kundinnen und Kunden geben, die das nutzen. Und die Marktgröße war das, was uns dann getrieben hat und dazu geführt hat, dass wir uns für Busse entschieden haben.
Also hattet ihr eigentlich einfach die richtige Idee im richtigen Moment?
Also wir hatten den unbändigen Willen, unternehmerisch tätig zu werden. Dieses Feuer, ich sage ja, es gibt eine ganze Menge Jobs, für die kann ich mich entscheiden, die kann ich machen, und dann kann ich meinen anderen machen. Es gibt aber auch Jobs, die gleichzeitig eine Berufung sind. Ärztinnen und Ärzte sehe ich so zum Beispiel, auch Lehrerinnen und Lehrer, gibt viele andere. Und ich glaube auch Unternehmerinnen und Unternehmer, das ist eine Berufung, weil du tauscht ein Stück weit einen Teil deines Lebens. Also du lässt nie um 5 Uhr den Stift fallen. Und diese Entscheidung hatten wir für uns vorher schon getroffen, weil wir einfach unsere Energie in den Angestelltenverhältnissen, in denen wir waren, die konnten wir gar nicht richtig unterbringen. Und dann haben wir überlegt, was es werden konnte. Und dann war das tatsächlich Serendipity, sagt man so schön. Also Timing, ne? Das war einfach eine glückliche Fügung. Und der Rest ist dann unbändiger Wille zu gewinnen.
Hattet ihr von Anfang an das Gefühl, den Gedanken, das könnte jetzt wirklich richtig groß werden?
Ja, aber ich glaube, das ist normal. Also ich auch hier jetzt gerade beim Südtiroler Wirtschaftsforum, die Startups, die gerade pitchen, da hat auch jede und jeder genau dasselbe Gefühl. Das ist auch wichtig, weil sonst, du musst da all in gehen. Und auch uns hat das direkt begeistert.
Und auch mit dem Ziel international irgendwann.
Ja, das ist so. Wir waren von Anfang an klar, dass wenn man nur eine Linie betrachtet oder wenige Linien, wird es nicht funktionieren, sondern man muss gleich eine ganze Region, mindestens ein ganzes Land, aber auch sehr zügig dann über die Grenzen Deutschlands hinaus gucken. Und wir hatten ja Glück, dass beispielsweise Frankreich dann relativ schnell auch den Weg gegangen ist und liberalisiert hat. In Italien war es, glaube ich, sogar schon möglich zu der Zeit oder gerade auch in der Mache. Und dann ging das so, ne, Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Und dann war relativ schnell klar, also wenn, dann muss man das flächendeckend machen. Weil das Angebot, also die Möglichkeit, wenn ich jetzt in die Flix-App gehe, von A nach B zu reisen, das ist ausschlaggebend. Ja, der Preis ist schon auch wichtig. Aber ich nehme mal das Beispiel, ich komme aus Nürnberg. So, und wenn ich jetzt von Nürnberg nach Stuttgart fahre und das kostet irgendwie 10 Euro, das mag toll sein, ist fast schon ein bisschen teuer, mal gucken, was der Preis aktuell sagt, aber dann würde es mich wenig interessieren, wenn es irgendwie von Hamburg nach Berlin 1 Euro kostet oder ne, von Mailand nach Verona, weil da will ich ja nicht hin. Mhm. Und deswegen ist es schon so, dass wir glauben, dass unser Inventar, also alle Ziele, die wir anfahren, dass das ausschlaggebend ist für die Menschen, dass sie sich für uns interessieren und wieder zurückkommen. Und dann auch natürlich, dass das eine gute Preis-Leistung ist.
Mhm. Sodass ich als Benutzerin, wenn ich die Flixbus-App verwende, weiß, da finde ich meine Verbindung sozusagen.
Genau. So, du musst wissen, es lohnt sich da zu gucken, weil ich finde immer die Verbindung, die ich brauche. Mhm. Und okay. Wenn es noch günstig ist, dann ist es natürlich
noch
doppelt
besser. Das Besondere an Flix ist ja, ihr besitzt eigentlich kaum eigene Busse, sondern es ist oder ihr habt praktisch eine Plattform entwickelt. Könntest du dieses Modell ganz kurz erklären?
Also ja, wir nennen uns Travel Tech Unternehmen. Das ist tatsächlich, eine Plattform ist so ein
altes Wort.
Also fast schon, ja, das stimmt. Wenn man das einem Amerikaner erzählt, kommt einem auch der Gedanke Franchise, aber es ist ein bisschen mehr. Es ist so, wir haben uns versucht, aus diesen ganzen hergebrachten Modellen das Beste zusammenzubauen. Also ja, natürlich ist es technologisch eine Plattform und ja, natürlich arbeiten wir mit Mobilitätspartnerunternehmen, die auch eben ähnlich wie bei einem Franchise komplett in unserer Farbe unterwegs sind. Aber es gibt eine unternehmerische Incentivierung, das sind langlaufende Verträge, wir teilen uns die Umsätze. Und warum wir relativ schnell darauf kamen, dass das der einzige Weg ist, erfolgreich zu sein, ist eine Frage der Arbeitsteilung. Also als ich das gegründet habe mit den anderen beiden, also von Busfahren hatte ich wenig Ahnung. Mhm. Und wie man so ein Fahrzeug wartet, noch viel weniger. Aber es gibt eben Busse seit Hunderten von Jahren und da gibt es tolle Unternehmen, in Familienunternehmen meistens, zweite, dritte, noch mehr Generationen und die machen das eben gut, aber die sind lokal gebunden. Wenn du ein Busunternehmer hier aus Südtirol bist, dann ist es wirklich aufwendig, auch kostenintensiv, weiß ich nicht, zwischen Dresden und Leipzig eine Linie zu betreiben. So, das nennt man Proximity. Und deswegen waren die immer lokal gebunden, konnten nicht mehr weiter wachsen. Und wir haben die dann eben zusammengeschlossen zu einem Netz, einer Partnerschaft und haben die Technologie zugrunde gelegt, um das softwareseitig alles zu gestalten. Und dann ist es noch eine Herausforderung, warum es im innerstädtischen Segment, beispielsweise Uber, sowas schon eher gab, ist, weil wenn du mit Autos arbeitest, viele Menschen haben private Autos. Das ist eine Investition, die ist groß, aber tragbar. So ein Bus kostet zwischen 300.000 und 500.000 Euro. Ein Zug zig Millionen Euro. Da kann ich ja nicht einfach sagen, so, wer hat Züge, kommt mal auf meine Plattform und bietet die an, sondern da muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Und wenn ein Unternehmen alles selbst kauft, ne, alle tausenden Busse, die wir haben, dann hätte ich ja gebundenes Kapital. Aber eigentlich würde ich das Kapital verwenden, um Kundinnen und Kunden zu begeistern, um Innovationen voranzubringen. Und so kann man das eben teilen und kann gemeinsam viel erfolgreicher sein als nur alleine.
Und das heißt, die Busunternehmen stellen Busse und Personal.
Und Fahrerinnen und Fahrer, korrekt.
Und ihr kümmert euch sozusagen um den ganzen Rest.
Genau.
War dieses Modell in dieser Form von Anfang an so geplant oder hat sich das so nach und nach entwickelt?
Vielleicht nicht am Tag 1. Wir haben auch mal durchgerechnet, ob wir sie kaufen können. Wir haben auch mal durchgerechnet, ob man einfach sozusagen Subunternehmer beauftragt. Aber wir wollten auch diesen unternehmerischen Anreiz und deswegen ist dann dieses sehr spezielle Flix-Partner-Modell entstanden. Und ich sage mal, in den ersten Wochen, also man kann schon sagen, von Anfang an.
Okay. Wie habt ihr denn diese traditionellen, oft familiengeführten, seit Generationen existierenden Busunternehmen dann am Anfang überzeugt? Die mussten ja sogar, oder die müssen ja sogar die Busse lackieren in grün.
Relevanz durch Penetranz. Und das hat sich so geäußert, dass wir wirklich monatelang, damals noch mit meinem alten Firmenwagen von Microsoft, durch die Republik getourt sind. Und die überzeugt haben. Wir haben sowas wie eine digitale gelbe Seiten-CD gekauft, haben so eine automatische E-Mail mehr oder weniger generiert, haben die alle angeschrieben, haben mit unserem Modell geworben, so wie auch hier die Startups heute pitchen. Und dann haben wir die eben wirklich vollgequatscht und konnten dann am Anfang so knapp 7 überzeugen.
7 Unternehmen.
Ja, und ich meine, auf dieser Liste waren tausende Unternehmen und dann haben wir wahrscheinlich hunderte direkt kontaktiert und noch viel mehr also persönlich getroffen. Also 100 könnten es schon gewesen sein. Das heißt, die Konvertierung war jetzt nicht sonderlich gut. Ne? Wenn jemand einen Online-Shop aufmacht, dann wünsche ich eine bessere Conversion. Aber das ging nicht anders. Und das ist ein relevanter Teil der Flix-Geschichte. Weil häufig ist es so bei erfolgreichen Startups von außen drauf geblickt, dann ist so, ja, nee, es lief einfach easy von der Hand. Es gab aber eben auch diese Phasen, wo wir einfach monatelang wirklich Klingel geputzt haben und teilweise auch vom Hof gejagt worden sind, weil du musstest diese Menschen überzeugen. Und wir waren drei junge Leute, die jetzt nicht aus der Branche kamen, die eine Idee hatten, die durchaus progressiv war für die Branche damals. Und da hilft einfach nur wirklich sehr viel Überzeugungskraft.
Gab es am Anfang eigentlich auch einen Moment, an dem ihr euch gedacht habt, boah, das wird nichts, wir lassen das sein, wir geben auf?
Nee, eigentlich nie. Es gab schon mal den einen oder anderen Moment, wenn es dann, als es losging und so, ne, und da zählt dann auch wirklich jeder Euro und da gab es schon den einen oder anderen Moment, wo ich äußerst angespannt war, aber das gehört dazu. Dass der Wille und der Glaube an unseren Erfolg, der war immer bärenstark.
Gerade in den ersten Jahren war ja der Markt sehr umkämpft. Ihr hattet Konkurrenten wie mein Fernbus, Postbus oder die österreichische Hallö. Ihr habt sie aber alle nach und nach.
Name, ja.
Ihr habt sie aber alle nach und nach dann übernommen. Waren diese Übernahmen der einzige Weg, um zu bestehen langfristig, um zu wachsen?
Wir sind auch organisch gewachsen und wir wachsen organisch weiter. Ich glaube, organisches Wachstum ist immer der Kern für erfolgreiches langfristiges Unternehmertum. Aber man kann das beschleunigen durch M&A-Aktivitäten und Konsolidierung hilft auch dann manchmal im Kundenzugang. Ne? Das ist einfach besser. Gerade in unseren Segmenten ist es so, das sieht man eigentlich auch in den verschiedenen Airline-Segmenten und in anderen Bereichen, ein, zwei, drei Anbieter können erfolgreich sein. 20 können es nicht sein. Ne? Das ist leider so. Aber man braucht immer auch ordentlich Wettbewerb, damit man sich messen kann und es ist gut für die Kundinnen und Kunden. Nur die Frage ist, wie viel trägt so ein Markt? Und damals waren das so knapp 8 Unternehmen, die sich die Köpfe eingeschlagen haben. Und der Grund, warum wir da weitestgehend als Gewinnerin rausgekommen sind, liegt, glaube ich, an diesem unbändigen Willen. Also André und ich kennen uns seit der Schulzeit. Besser kennengelernt haben wir uns am Volleyball-Spielfeld. Und ich erinnere mich noch, dass egal wie übermächtig der Gegner erschien, wir wollten immer gewinnen. No matter what. Und das gilt heute noch und das galt auch in jeder Situation. Wir wollen immer gewinnen. Für uns ist es wichtig, nach den Regeln zu handeln. Also das ist auch klar, wenn man dann auch da weiter denkt, was unsere Gesellschaft angeht und sozusagen die marktwirtschaftlich-demokratischen Grundfesten. Das ist ganz klar, wir spielen immer nach den Regeln, auch in allen Ländern. Aber wenn ich die Regeln verstanden habe und mich auf das Spiel einlasse, dann will ich gewinnen. Es gibt keine Alternative. Und gerade im Wettbewerb mit den Konzernen oder den Konzerntöchtern, du hattest Hallö erwähnt, das ist irgendwie anders. Da hängt nicht ein ganzes unternehmerisches Leben dran. Das ist ein Projekt. Und da merkt man dann schon, dass das letzte Quäntchen einfach auf unserer Seite dieser unbändige Wille war.
Braucht ein Unternehmer also diesen unbändigen Willen zu gewinnen?
Ja. In dem Moment, wo man sich der Bequemlichkeit hingibt, weil man vielleicht zu sehr in die Vergangenheit guckt und dem Erfolg frönt, was immer nur ein Blick in die Vergangenheit ist, und dieser Wille zu gewinnen, dieser Hunger nachlässt, halte ich es für sehr, sehr gefährlich.
Glaubst du, man kann diesen Willen oder diese Eigenschaft erlernen oder hat man die in sich? Ich denke jetzt zum Beispiel an deine Kinder lernen oder gibst du ihnen das mit?
Das ist ein gutes Beispiel. Es gibt in meiner Welt Fertigkeiten und Fähigkeiten. Fertigkeiten ist was eher erlernbar ist, Fähigkeiten ist eher was Persönlichkeitsnahes. Und weil du gerade meine Kinder erwähnst, ich habe einen 6 Jahre alten Sohn und eine 4 Jahre alte Tochter, die offensichtlich den gleichen Vater, also sage ich jetzt mal so, ja, aber meines Wissens nach den gleichen Vater haben. Meine Tochter hat das. Also der würde ich zutrauen, ob das Flix ist, weiß ich nicht, vielleicht ein eigenes Unternehmen, die hat das. Ja. Unfassbar willensstark. Mein Sohn ist eher kreativ. Go with the flow. Ja, der wird vielleicht Wissenschaftler oder Künstler. Also ich will ihm das nicht ausreden, wenn er ein Unternehmen gründet. Im Gegenteil, stehe ich offensichtlich drauf. Aber von der Fähigkeitsseite, nicht das Erlernte, sondern das Mitgegebene, wie auch immer es passiert, gibt es Unterschiede, selbst in jungen Jahren. Und das sehe ich ganz klar bei meiner Tochter und meinem Sohn.
Spannend. 2021 habt ihr dann das Traditionsunternehmen Greyhound in den USA, Greyhound Lines in den USA übernommen. Würdest du sagen, dass das der wichtigste Meilenstein bisher war?
Ich glaube, wenn du die Gesamtgeschichte anguckst, war der wichtigste Meilenstein der Zusammenschluss oder die Übernahme von Mein-Fernbus. Dadurch konnten wir den deutschen Markt
ganz am Anfang
konsolidieren
eigentlich.
Und hatten eine stabile Basis. Und die trägt auch heute noch. Also deswegen ist unser Herz grün. Damals war ganz zu Beginn Flix blau und Mein-Fernbus grün. Mhm. Also das ist tatsächlich.
Warum blau?
Grün war schon besetzt. Nee, ich weiß es nicht mehr. Also mein erstes Logo, das ich designte, war rot. Jochen hat noch einen Abzug und zeigt es mir, wenn er mich...
Ein rotes Logo.
Aber es ist ganz fürchterlich. Also er zeigt es mir bei so großen Mitarbeiterversammlungen und...
Hast du das Design?
Also Design will ich nicht sagen. Meine Tochter malt besser, aber es ist wirklich, es ist embarrassing, würde man im Englischen sagen. Und deswegen, ich erinnere mich nicht mehr, ich glaube, es war schon so, dass Grün uns auch gut gefallen hätte, er war damals besetzt und deswegen war das sehr gut. Und Flix ist offensichtlich der Name, der besser zu internationalisieren war. Mhm. Aber wenn man dann jetzt unseren globalen Footprint anguckt, du hattest vorhin gesagt, Europa, das stimmt, aber wenn du in Indien bist, siehst du grüne Busse, wenn du in Kanada bist, wenn du in Chile bist, wenn du in Australien bist, siehst du überall grüne Busse. Und dieser wirklich globale Footprint, der hat, glaube ich, damit seinen Abschluss gefunden, ne, dass wir auch so wahrgenommen worden sind wie ein Global Player durch die Übernahme von Greyhound damals.
Mhm. Man kennt Flix als ein Unternehmen, bei dem vieles glatt gelaufen ist oder zu sein scheint. Aber ich denke, es gab sicher auch Rückschläge, oder? Was war denn der größte?
Also der größte war sicherlich Covid. Mhm. Das ist ganz witzig, weil ne, am Anfang, ich versuche mich nicht so ernst zu nehmen und schon eine gewisse spielerische Art und Weise an den Tag, damit du nicht so belastet bist, sondern auch nach wie vor, selbst wenn es um große Zahlen geht, den Mut hast, eine Entscheidung zu treffen, ein Risiko zu gehen. Das ist wichtig. Und das hat dazu geführt, dass du ne, am Anfang noch gar nicht realisierst, was da eigentlich passiert. Und ich würde sagen, erst 2019 war es so in der Rückschau, dass ich mir gedacht hatte, aber wir sind gekommen, um zu bleiben. Jetzt, das war's. Ja, jetzt, und dann kam Covid. Und so schnell kann es gehen.
Mhm. Ne? Und dann, unvorhersehbar.
So, genau. Und dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt weiß ich nicht, ob wir gekommen sind, um zu bleiben. Wir haben unfassbar schnell und konsequent reagiert, auch wieder das Team exzellent. Und haben ne, nicht nur Standby gemacht, sondern wir haben wirklich Hibernate gemacht. Also so wenig wie möglich Energie gebraucht, viel an uns gearbeitet. Das hat auch dazu geführt, dass wir die Stärke dann hatten, als es wieder losging, zum Beispiel Greyhound zu übernehmen. Das war aber auch also mindestens mal emotional der größte Rückschritt, weil du dann fragst, du fragst dich einfach, okay, was passiert mit deinem Lebenswerk? Aber auch da, ne, das ist wieder so was Unternehmerisches. Wir waren natürlich alle drei schockiert, aber wenn wir intern diskutiert haben, haben wir uns immer gefragt, haben wir alles Mögliche, alles in unserer Kraft Stehende getan, dass selbst, wenn uns Covid aus der Kurve gefegt hätte, dass wir uns noch im Spiegel anschauen hätten können. Das ist das Wichtigste. Also habe ich alles getan. Und das war in unserem Fall immer mit Ja zu beantworten. Und dann hatten wir, nicht nur wir, sondern wir als Menschheit, ja, Gott sei Dank, das Glück, dass es nach 2-3 Jahren vorbei war.
Was habt ihr denn aus dieser Krise dann gelernt?
Wir sind nochmal reaktionsschneller geworden. Also das ist ja so, dass wenn man Dinge kommen sieht, aber sie nicht greifen kann, man hat damals auch viel über exponentielle Veränderungen gesprochen, was wir gerade im KI-Umfeld auch sehen, meiner Meinung nach, dann haben Menschen die Tendenz zu warten. Und da musst du auch wieder Mut fassen und ins Wasser, ins kalte Wasser springen, ne? Einfach irgendwas annehmen und schnellere Entscheidungen treffen. Und das war schon so, also wir haben noch diskutiert, als hier in Bergamo und so, ne, haben wir gesagt, naja, mal gucken. Mhm. Und dann war aber wenige Tage später, okay, we shut down. Und wir haben ja zeitweilig wirklich komplett unser Geschäft eingestellt gehabt. Also das, diese Drastik lernst du, dass Salamitaktik nicht funktioniert. Und wie du dich wirklich, ne, in der Natur gibt es das ja, wie du quasi dich wirklich in so einen Winterschlaf zusammenziehst, dass du überlebensfähig bist. Mhm. Was du auch lernst ist, es gibt ja wahnsinnig viele Sprichwörter da draußen und die uralt sind und da ist ja immer was Wahres dran und auch dieses Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also wir hatten zwischenzeitlich dann FlixCar gemacht, eine Mitfahrgelegenheit. FlixCharter, weil wir gesagt haben, wir haben ein gutes Verhältnis mit unseren Busunternehmen und Unternehmern und dann kann man auch alles Mögliche. Aber dann haben wir gesagt, nein, wir machen wirklich Long Distance Ground Transportation, also Fahrplan gestützt. Und ja, wir machen jetzt Züge und Busse, aber vom Kern her, auch aus der Kundenperspektive, ist es dasselbe. Es ist kein Chartergeschäft und es ist auch keine Mitfahrgelegenheit. Und das heißt, alle sozusagen Spielereien haben wir einfach eingestellt, weil du auch da, wenn du es wieder mit dem Körper vergleichst, ne, wenn wir in Gefahr sind, jetzt gerade hier Dolomiten und so, Bergsteigen, also es zieht erstmal alles aus den Gliedmaßen Richtung Herz, damit wir überleben. Und solche Bildnisse kennen wir alle, aber da haben wir es so richtig erlebt und dann verinnerlicht sich das genau. Auch.
Wenn du jetzt mit dem Wissen von heute nochmal ganz bei Null anfangen würdest, was würdest du denn, oder gibt es etwas, das du in den ersten 12 Monaten oder in den ersten Jahren vielleicht komplett anders machen würdest?
Also in den ersten Monaten, gerade was die Technologieplattform angeht, und es ist ja mein Verantwortungsbereich unter anderem, da hätte ich mir mehr Mut gewünscht. Da habe ich, da war ich zu zögerlich. Und weil man ja am Anfang tatsächlich wenig Ressourcen zur Verfügung hat, tendiert man dazu, ich sag mal, so das Obligatorische, alles mit Praktikantinnen und Praktikanten zu lösen. Und das ist nichts Schlechtes. Aber du brauchst ja auch Menschen, die anlernen und so. Also man sollte sich schon auch zeitnah wirklich erfahrene, tolle Leute suchen und dann auch direkt delegieren, ne? Weil im Zweifel sind die vielleicht für die Bereiche, für die man sie einkauft, auch besser als man selbst. Das muss man anerkennen, das ist nur logisch. Und da, wenn du das erste Mal machst, das ist halt noch so ein bisschen Trial and Error. Und schon noch ein bisschen Error, muss man sagen. und ich sage dann immer salopp, du musst super schnell einstellen, aber du musst auch fast noch schneller ausstellen. Aber nachdem Ausstellen immer blöd ist, ist das leichter gesagt als getan. Das heißt, da ist dann schon auch ein Fokus darauf, gute Leute mit Erfahrung und nicht einfach nur mal schnell, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist.
Du hast das Delegieren angesprochen. Bist du eigentlich ein Chef, der gut delegieren kann?
Da müsstest du jetzt meine Directs fragen. Ich glaube ja. Es gibt ein paar Prinzipien, die ich habe, die lebe ich schon. Ich halte mich nicht für sonderlich brillant. Und insbesondere für die vielen Themen, die wir haben, habe ich schon immer versucht, Leute zu finden, die da besser sind als ich. In der Konsequenz musst du delegieren, weil sonst würde ja nicht der Beste oder die Beste, sondern ne, der Zweitbeste, bestenfalls, das machen. Und dann, glaube ich, ist es eben auch wichtig, dass man den Leuten dann die Freiheit lässt, ja, dass sie entsprechend danach liefern und arbeiten können. Das heißt, ich setze als Chef, glaube ich, auch ein paar sehr klare Leitlinien, aber ansonsten ein hohes Maß an Freiheit und Vertrauen. Und das ist wiederum aber auch was ich bei Vorstellungsgesprächen immer klar sage. Wenn jemand von mir erwartet, dass er Tasks bekommt, einzelne, das funktioniert mit mir in der Zusammenarbeit nicht. Es gibt andere, die anders managen, aber es gibt ein paar sehr langjährige, enge Mitarbeiter, die wissen das. Manchmal brabbel ich so vor mich hin und dann erwarte ich, dass jemand aus diesem gequirlten, aus dieser gequirlten Brillanz, ja, manche würden das S-Wort vielleicht verwenden, da irgendwas macht und dann zurückkommt und sagt schon mal, hey, ich glaube, so, und da muss man einfach, glaube ich, ehrlich und selbstreflektiert sein. Und ich sage nicht, dass das der Weg ist. Es gibt zig Wege, aber bei mir ist es so. Und ich glaube, da bin ich zumindest konsistent als Führungskraft.
Konntest du das von Anfang an, dass dich selbst auch mal zurücknehmen, den Mitarbeitern,
glaube ich, ja,
zu vertrauen?
Es ist allerdings so, ne, ich war, ich habe mit dann irgendwann in den 20ern aktiv das Volleyballspielen aufgehört und bin Trainer geworden. Ich habe als Jugendlicher schon immer viel so Zeltlager mitorganisiert. Das heißt, ich habe mich immer gern mit Gruppen und Gruppendynamiken beschäftigt. Das heißt, es war nicht komplett frisch. Und auch das ist näher an der Fähigkeit und der Charaktereigenschaft. Ich nehme mich nicht so sonderlich ernst und bin sicherlich nicht der Meinung, ich bin irgendwie die klügste Person im Raum. Und wenn du dann deiner Persönlichkeit treu bleibst, dann war das abzusehen, dass das auch als Führungskraft wahrscheinlich so laufen wird.
Wie geht ihr denn eigentlich im Unternehmen mit Fehlern um oder vielleicht du in deinem Team?
Es ist immer wichtig, Fehler anzusprechen und zu adressieren, nicht einfach passieren zu lassen, weil sonst kann es keinen Lerneffekt geben. Und dann, je nachdem, wie schwerwiegend der Fehler ist, gerade in der Softwareentwicklung gibt es ja auch wirklich verschiedene Methoden, damit umzugehen, Root Cause Analysis, ne, Retrospektiven und so. Man sagt manchmal auch Postmortem, wenn dann wirklich was kaputt geht, einfach um zu lernen, und das ist auch der wichtigste Aspekt, lernen und dann einfach zu versuchen, dass man nicht denselben Fehler nochmal macht. Das ist schon alles, aber ansonsten denke ich, gehen wir da sehr offen damit um. Und was auf keinen Fall Teil der Flix-Kultur ist, ist, dass man sozusagen Leute an den Pranger stellt. Mhm. Ne? Und weil das funktioniert nicht, das führt zu Angst und das führt entweder zu weniger Geschwindigkeit und weniger unternehmerischen Entscheidungen oder zu einer Art Verschleierung, was noch viel schlimmer ist.
Mhm. Mhm. Siehst du dich selbst eigentlich noch als Startupper oder schon eher als Manager?
Ich sehe mich nach wie vor als Unternehmer. Und ich fühle mich von der Attitude und von der Kultur, die Flix prägt, schon noch, ne, im Geiste eines Startups. Ab einer gewissen Größe spricht man von Scale-up, aber ich fühle mich eben als Unternehmer vor allem. Der Unterschied zwischen dem Unternehmer und dem Manager ist ja häufig, dass das eine angestellt ist und das andere sozusagen, wie gesagt, nicht nur ein Job, sondern Berufung. Mhm. Wir hatten vorhin über Führungskraft gesprochen. Ich glaube, ich bin eine passable Führungskraft. Ich bin noch nicht mal sicher, ob ich ein exzellenter Manager bin. Weil ich bin latent chaotisch und jetzt zum Beispiel ohne meine Assistentin, die Antonia, wäre ich kaum lebensfähig. Ne? Also es ist, das muss man auch anerkennen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, meine Mitarbeitenden so zu managen, wie man sich das von einem Micromanager vorstellt, ich aber kaum in der Lage bin, mich selbst so zu managen, das ist ja unglaubwürdig, da lachen mich alle aus. So, von daher ist die Bezeichnung Unternehmer ganz gut, weil dann muss ich mir keine Gedanken machen, ob ich ein guter Manager bin oder nicht.
Okay. Das heißt, man muss sich einfach auch gut kennen, um ein guter Unternehmer zu sein.
Reflexionsfähigkeit, unabdingbar. Kritisches Denken, unabdingbar. Dieser unbändige Wille, gewinnen zu wollen, unabdingbar. Und eben Kontext. Und Kontext ist jetzt sehr allgemein, weil das unterscheidet sich natürlich. Bei mir heißt Kontext, sich schon überlegen zu können, was wollen unsere Kundinnen und Kunden und wie funktioniert Verkehr und so. Das ist Kontext. Aber das ist ja in jedem Unternehmen quasi anders.
Mhm. Mittlerweile bist du selbst auch Investor. Wonach haltest du denn Ausschau bei Startups?
Es gibt zwei Hauptaugenmerke, die wir setzen. Wir machen das ja immer alles zu dritt. Unser Family Office heißt Flix Founders. Markt und Team. Markt ist wichtig, weil wenn das Produkt noch so brillant ist, auch bei einem sehr guten Team, nur du und ich zum Beispiel der Markt sind, dann kommt hier jemand rein und dann ist auch fertig das Geschäft, ja, wenn wir es gut finden. Das muss schon also ein großer Markt sein, sonst kann das gar nicht dauerhaft funktionieren. Aber gerade in der sogenannten Execution dann, also in der Phase von der Idee bis zum erfolgreichen Unternehmen, ist das Team das A und O. Wenn ich mir angucke, und es ist jetzt keine Statistik, müsste ich mal den Marcel fragen, der mit uns unser Family Office führt. Wenn ich mir angucke, was die größten Gründe waren, dass wir Startups abschreiben mussten, ich würde behaupten, also die Mehrheit liegt dann am Team. Weil die sich zerstreiten, weil sich die Lebensbedingungen ändern, weil jemand vielleicht das als Job gesehen hat und nicht als Berufung und ne, dann irgendwie dabei stolpert. Ich würde sagen, Team ist insbesondere in der Execution das A und O. Und wenn dann Leute sagen, okay, aber das eigentliche Produkt, also worum es denn geht, sage ich, das stimmt, das hat natürlich also auch relevant, weil, aber wenn der Markt groß genug ist, in dem Gesamtkontext, in dem dieses Startup sich dann bewegen möchte und das Team exzellent ist, dann ist das Produkt deswegen drittrangig oder der Service, weil im Zweifel kannst du es pivotieren, du kannst es auch anpassen, wenn der grundsätzliche Markt da ist und das Team gut genug ist. Umgekehrt, wenn das Produkt brillant ist und das Team nur simpel, mediocre und nur wir beide der Markt, ja, das geht halt nicht.
Und was ist denn jetzt dein wichtigster Tipp, den du vielleicht für Gründer hättest?
Gerade Gründerinnen und Gründer am Anfang tendieren zu zwei Sachen. Zum Overthinking, probieren ganz viel daheim in ihrer Garage aus, so früh wie möglich rausgehen, weil dann wird man entweder schneller und besser dann mit dem eigentlichen Produkt und den Kundinnen und Kunden oder man lernt auch sehr schnell, dass man vielleicht pivotiert oder was anderes machen sollte. Und gleichzeitig ist bei einigen dann auch die Angst, okay, da kommen Nachahmer, Wettbewerb und so. Also wenn du nicht gerade irgendwie die kalte Fusion oder na, so. Das ist nicht das Problem. Geschwindigkeit ist immer das A und O. Ne? Auch im Wettbewerb bei uns jetzt mit den ganzen Staatsbahnen beim Flixtrain. Das ist Geschwindigkeit. Ich bin nicht der Erste gewesen und ich habe auch keine Züge erfunden. Es geht um Geschwindigkeit.
Du hast das Rausgehen angesprochen. Ihr seid am Anfang auch mal an der Bushaltestelle gestanden, richtig?
Ständig. Also auch jetzt noch. André war gestern, glaube ich, in London und ist dann natürlich mit unserem Bus von Stansted Airport in die Stadt gefahren. Weil, also du kannst wahrscheinlich auch Taxi fahren und wahrscheinlich gibt es auch einen Zug, glaube ich, diesen Stansted Express. Ne? Ich bin jetzt nicht so der London-Kenner. Aber natürlich ist der Bus gefahren, weil du musst ja sehen, ist das gut? Ja, also und dasselbe ist bei mir auch. Ich bin regelmäßig in den Shops und schaue mir das an, wie es da läuft. Und auch hier jetzt. Also wir sitzen hier ja in der Messe in Bozen und der Flix-Bus-Stop ist da gleich ums Eck und ich war heute früh schon da und habe es mir angeguckt.
Was fällt dir dann da so auf?
Naja, also worauf ich achte, ist so grundsätzlich mal Sauberkeit und Sicherheitsgefühl. Ne? Also jetzt nicht der letzte Kippenstummel, aber so grundsätzlich. Und dann gucke ich mir an, wenn es möglich ist, das funktioniert ja nicht immer, weil nicht jedes Mal kommt ein Bus und fährt ab. Wie ist denn der Prozess? Also ist es einfach und easy, dass die da ein- und aussteigen, Gepäck und so? Und dann gucke ich auch schon immer mit dem linken Auge drauf, ob die Fahrerinnen und Fahrer freundlich sind. Mhm. Das ist ja quasi unser Gesicht zu den Kundinnen. Genau, und meistens bin ich da sehr happy. Manchmal fallen mir so Kleinigkeiten auf. Ne? Dann ist der Bus nicht richtig beklebt und so. Und,
aber bekommen die Unternehmen dann auch eine Mail von dir oder von Flix?
Das kommt darauf an. Also wenn das eine Kleinigkeit ist, dann nicht. Das ist so ein bisschen nochmal klug Gehabe. Ja, aber wenn das was Relevantes ist, dann würde ich schon nachgucken, welcher Mobilitätspartner ist verantwortlich. Und bei uns ist es ja so, dass wir pro Land natürlich eine Organisation haben mit Partnermanagern, die dafür verantwortlich sind. Oder auch im operativen Tagesgeschäft sogenannte ROMs, regionale Operations Manager. Und die sind eben zugeordnet. Und dann würde ich denen das sagen, weil die haben ein Vertrauensverhältnis. Also wenn da jetzt irgend so eine dödeliche, kenne ich ja selbst, ne, da denkst du ja, oh Gott, ja, danke. Sondern es muss schon irgendwie sinnvoll, konstruktiv sein und dann gehe ich lieber den normalen Weg.
Okay. Bevor wir zu unseren drei kurzen Fragen zum Abschluss kommen, möchte ich mit dir noch einmal ganz an den Anfang vom Flix springen und dann nochmal einen Blick nach vorne wagen. Zunächst der Anfang. Ich habe gelesen, dass ihr am Anfang neben Flix noch ein paar weitere Business-Ideen hattet. Verrätst du uns, was das
da
war?
Da gab es unterschiedliche Dinge. Wir wollten mal, weil wir beide, alle drei mehr oder weniger so aus dem Beratungsmarkt eben mit den beiden Buden Boston Consulting und Microsoft kamen, dann haben wir gedacht, okay, das ist irgendwie so elitär, wir wollen irgendwie dann die Beratung demokratisieren. Dann haben wir uns mal überlegt, dass das eins der Themen, das uns nach wie vor hobbymäßig sehr am Herzen liegt, ist Bildung, auch unternehmerische Bildung. Das fängt auch frühkindlich an. Und es ist ja schon so, dass wir auch Arbeitskraftverlust haben in Deutschland. Ich nehme an, es ist in Italien nicht anders, weil gerade auch frühkindlich nicht genug Unterstützung da ist. Ne? Und dann haben wir uns überlegt, kann man denn irgendwie Kita-Konzepte bauen, die das lösen? Und dann gab es noch eine Idee, da ging es um ein geriatrisches System. Ne? Also wie kann man, ich finde es gesellschaftlich echt schwierig, meine Großeltern waren dann am Schluss im Heim und so, wie wir mit unseren alten Menschen umgehen. Ich glaube, bei André war das damals auch so. Und du hast ja häufig, wenn du über Ideen nachdenkst, die akuten Probleme, die dich beschäftigen. Mhm. Also das heißt, wenn ich bei Schülerwettbewerben bin zu Startups, sind es häufig Schulthemen, die sie lösen wollen. Und da war es dann eben so, dass wir schockiert waren, wie wir unsere ältere Generation also teilweise gelangweilt vor sich hinsiechen lassen. Und da haben wir rumgedacht. Also da gab es wirklich eine ganze Menge Ideen, bis dann die Liberalisierung in der Zeitung stand.
Und wenn wir jetzt nochmal nach vorne schauen, welches Ziel möchtest du denn unbedingt noch erreichen mit Flix?
Kurz- und mittelfristig, und da spreche ich jetzt von diesem Jahrzehnt, will ich der größte private Schnellzuganbieter in Europa werden. Ich glaube, dass das unterschätzt ist und nicht optimal bisher sozusagen im Angebot. Ich glaube, man kann in Europa immer noch weniger fliegen und mehr Zug fahren. Und ich glaube, da kann man mit unserem Ansatz tatsächlich einfach noch echten Mehrwert schaffen. Und für unsere Verhältnisse ist es ein langer Zeitraum bis Ende des Jahrzehnts, aber gut Ding will Weile und allein so einen Zug zu bestellen und zu warten, dauert ein paar Jahre, das geht nicht so schnell wie im Bussen. Also das ist was, da ist eine ganz wichtige Säule unserer Strategie. Und wir glauben gleichzeitig, dass wir auch weiter internationalisieren können. Also Peru steht jetzt an, wie gesagt, Australien zuletzt. Und da gibt es schon noch ein, zwei Länder. Bei manchen sind wir in Beobachtung, wie sich die Regulatorik ändert, weil das muss schon einfach auch erlaubt sein. Und wenn man das bestehende Portfolio anguckt, Indien und Mexiko sind riesig. Und ich war gerade erst neulich in Indien. Das sind so viele Menschen, die haben alle noch diesen Drang, nach morgen zu arbeiten, aufzusteigen. Es ist so eine Dynamik. Die wollen alle Flixbus fahren.
Wird es irgendwann auch grüne Flugzeuge geben?
Also absehbar ist es nicht. Wir machen ja immer mal einen April-Scherz und so. Ein Hauptaspekt ist, man spricht manchmal von so einem Parental Advantage. Also warum glaube ich, dass ich noch einen Mehrwert im Flugmarkt bringen kann? Gegenüber der ITA, der Lufthansa, ja vielleicht, aber das haben ja die Kollegen von Ryanair und EasyJet schon vor ein paar Jahrzehnten entdeckt. So, und da bin ich nicht sicher, ob wir da immer noch was finden, was wir besser können. Aber hauptausschlaggebend ist, dass wir stehen für nachhaltige auf der einen Seite und günstige, erschwingliche Mobilität. Und der Nachhaltigkeitsaspekt, das ist nicht nur unsere Farbe, sondern das geht bis dahin, dass das auch unser Team motiviert. Und ich glaube, es wird für viel Frustration sorgen und vielleicht laufen mir Mitarbeitende weg. Und auch für mich würde das nicht dementsprechend, für was wir stehen, wenn wir da jetzt, so wie aktuell Flugzeuge noch betrieben werden, da einfach mit grünen Fliegern anfangen. Aber vielleicht gibt es in 100 Jahren ja auch nachhaltiges Fliegen und vielleicht haben wir dann auch eine Idee, warum wir die sind, die es besser machen können.
Mhm. Daniel, wir beenden unser Gespräch immer mit drei kurzen Fragen, mit der Bitte um eine sehr kurze Antwort. Meine erste Frage an dich: Wo hast du deinen letzten Urlaub verbracht?
In Südtirol und am Gardasee, also in Hafling, in Torri del Benaco und in Nals.
Schön. Wenn du mit deinem Ich vor Flix sprechen würdest, wovor würdest du es warnen?
Was ich geliebt habe, auch als Student, war eine sehr angenehme Struktur. Also mein Leben war klar getrennt in Arbeit und Freizeit. Und das hat was, weil sich, da kann man sich nachrichten. Du tauscht dein altes Leben. Das ist keine Work-Life-Balance, es ist Blending. Dessen muss man sich bewusst sein und da hat mich die Naivität geschützt. Aber in der Hindsight hätte ich es vielleicht auch gern gewusst.
Und was bedeutet für dich Erfolg?
Erfolg ist ein Blick in die Vergangenheit. Das ist so ein wohliges Gefühl, aber es ist immer schon geschehen und determiniert zu 0%, ob die Zukunft auch erfolgreich sein wird.
Daniel, danke für deine Zeit und weiterhin
Vielen Dank, dass ich
alles
da sein
Gute.
Durfte. Danke, ebenso.
Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge von Die SWZ trifft erscheint in 2 Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit mehr von der SWZ lesen möchten, dann gibt es jeden Freitag eine neue SWZ oder Sie können uns online unter swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!